PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wie alt ihr gerne werden würdet und wie euer Leben so mit 90 Jahren aussehen würde? Vielleicht frühmorgens ein bisschen Yoga, im Garten dann ein paar schöne Orchideen ernten und einen Schal für die Enkelkinder stricken, abends dann bei einem Getränk mit langjährigen Freundinnen und Freunden zusammensitzen. Wir wünschen uns doch alle, so ein langes, glückliches und gesundes Leben zu führen. Ich für meinen Teil manifestiere es jedenfalls. Gesunde Lebensjahre gehen in Deutschland allerdings aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Rückenschmerzen oder wegen psychischer Erkrankungen wie Depressionen verloren. Klingt erstmal nicht so, aber wie wir altern, haben wir tatsächlich selbst in der Hand. Und nur ein geringer Teil des Alterns ist tatsächlich vorbestimmt. ForscherInnen und WissenschaftlerInnen arbeiten weltweit an Methoden, um das Altern zu verlangsamen oder gar umzukehren. Wir betreten also eine Welt, in der das Altern nicht mehr als unvermeidliches Schicksal gilt. Und damit herzlich willkommen zu unserer 5. Folge von PMS, Podcasting My Sanity. Heute geht's um das gehypte Thema Longevity, also das Streben nach einem möglichst langen und gesunden Leben. Darüber gesprochen habe ich mit Dr. Kati Ernst. Vielleicht sagt euch ihr Name etwas, denn sie hat zusammen mit Christine Zeller die Female Empowerment Company Uya gegründet. Dort gibt's zum Beispiel diese unglaublich bequeme und schöne Periodenunterwäsche. Promoviert hat Kati übrigens in Social Entrepreneurship und war davor 10 Jahre bei McKinsey als Unternehmensberaterin tätig. Heute ist allerdings Kati hier, um über ihre absolute Leidenschaft, nämlich das Thema Longevity, zu sprechen. Sie hat vor ein paar Jahren ihr Leben komplett umgekrempelt und lebt damit jetzt den ultimativen Longevity-Lifestyle. Passend dazu hat sie im Januar 2024 einen eigenen Podcast gelauncht. Welche Longevity-Prinzipien sie selbst verfolgt, welche naheliegend sind und welche vielleicht eher umstritten, das hört ihr gleich. Und ihr werdet auch erfahren, ob das Thema Longevity gerade nur so ein Hype ist, der wieder abflacht, oder einer, der unser aller Leben noch nachhaltig beeinflussen könnte. Wie würdest du jemandem den Begriff Longevity erklären, der oder die noch nie davon gehört hat?
Also einfach übersetzt ist Longevity Langlebigkeit. Ja, also generell ist es die Aussage, dass ein Organismus, das kann jetzt ein Mensch sein, eine Pflanze, ein Tier, länger lebt, als es eigentlich durchschnittlich leben würde. Und wenn man aber guckt, was wir damit meinen, wenn wir von dem Longevity-Trend sprechen oder der Longevity-Szene, bedeutet es, dass wir versuchen, nicht nur lang zu leben, sondern auch gesund zu leben. Mhm. Also dass wir die sogenannte Lifespan, die wir haben, die Lebensdauer, möglichst nah bringen an unsere Healthspan, die Dauer des Lebens, die wir gesund sind. Das ist nämlich derzeit bei einem durchschnittlichen Menschen in der westlichen Welt ganz schön schief. Ja, also wir leben im Schnitt, sagen wir mal so 78 Jahre, aber die letzten 10 Jahre davon leben wir meistens mit mehreren chronischen Krankheiten. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen dieses ganze Thema älter werden so ein bisschen vielleicht negativ konnotiert haben, weil sie sich eben diese Leidenszeit vorstellen, die viele Menschen haben. Und bei Longevity geht es eben darum, nicht nur diesen Endzeitpunkt weiter nach hinten zu schieben, sondern den auch in guter Gesundheit.
Etwas, was wir uns alle wünschen. Und welche Faktoren, würdest du sagen, beeinflussen die Lebenserwartung und Langlebigkeit von uns Menschen am meisten? Und gibt es auch einen Unterschied vielleicht zwischen Männern und Frauen?
Also was die Faktoren sind, die sind relativ gleich über die Geschlechter hinweg. Man kann sagen, dass ungefähr 20-30% sind genetisch bedingt. Das sind Sachen, mit denen wir einfach geboren sind, das Los, was wir ziehen im Leben, und damit müssen wir eben umgehen. Und dann gibt es nochmal so auch wieder so 20-30%, die davon abhängen, wo wir leben. Ja, also leben wir in einer Großstadt, wo vielleicht auch viel Verschmutzung ist, relativ viel Stress? Leben wir in was für einem Klima leben wir? Leben wir an Bergen oder nicht? Also es ist super unterschiedlich und auch das ist ja für viele Leute gar nicht änderbar. So. Aber egal, wo man ist und wie man geboren wurde, ungefähr die Hälfte der Langlebigkeit, also wie lange und vor allen Dingen wie gesund man lebt, liegt komplett in der eigenen Hand. Das kann man komplett selber beeinflussen. Und da geht es um Themen wie Ernährung, Bewegung und Sport, Erholung, aber eben auch sehr viel um soziale Beziehungen, emotionale Gesundheit.
Und wie lässt sich eine gesunde Lebensdauer beeinflussen? Also gibt es da konkrete Beispiele oder Faktoren, die es gilt zu beachten?
Ja, wie gesagt, wir haben viele Hebel, die wir ansetzen können. Und die sind, glaube ich, so zu verstehen, dass man generell erstmal sagen kann, das, was man als generell gesundes Leben versteht, also was wir gelernt haben, was ist gesundes Essen oder dass wir uns mal bewegen sollten. Wenn wir alle diese Richtlinien folgen würden, diesen Empfehlungen folgen würden, dann würden wir wahrscheinlich schon relativ viel schaffen. Aber schon das schaffen die meisten Leute nicht. Und neben diesem generellen gesunden Leben gibt es natürlich eine Art und Weise, das ganz besonders zu machen, damit es eben dieses kleine Extra gibt, dass man eben nicht nur 78 ungesund wird, sondern vielleicht 90, 100, 110 und vielleicht sogar noch älter. Also die älteste Person, die bisher lebte, ist vielleicht ganz interessant, wurde 122. Es gibt derzeit ein paar Leute, die sind schon über 120. Das heißt, die steuern an, dass sie vielleicht noch älter werden. Und rein von so der Fähigkeit des Organismus geht man davon aus, dass der Mensch schon bis zu 150 werden könnte. Ja, also wir können schon alle noch eine Ecke älter werden, aber eben dann, um diesen Sprung zu schaffen von einem gesunden Leben zu einem gesunden langen Leben, da gibt es eben noch so ein paar Tipps und Tricks, die man befolgen muss, die einerseits im Lifestyle sind, zum Beispiel eine Sportroutine, die nicht nur auf, sag ich mal, Cardio ausgerichtet ist, indem man ab und zu mal joggen geht, sondern dass man auch ganz bewusst intensives Krafttraining hinzufügt, dass man guckt, dass man Power behält, also sich schnell bewegen kann, springen kann, damit man eben für Stürze im Alter gewappnet ist. Also einfach ein deutlich vielfältigeres und ein bisschen spezielleres Training, um eben genau diese letzten paar Prozent noch rauszuholen, wenn man das anstrebt. Also es gibt natürlich sehr viele verschiedene Bereiche, aber wenn ich so ein paar Hacks vielleicht so mitgeben könnte, die ich immer hilfreich fand, mir diese vorzunehmen. Ein Hack im Essensbereich zum Beispiel wäre der Where are my proteins Hack? Also es ist quasi die Aufforderung, sich bei jedem Essen, egal ob man jetzt im Restaurant ist und was bestellt oder ob man sich zu Hause was kocht, dass man das immer aufbaut von der Frage her, wo sind meine Proteine? Ja, weil Proteine sind die Bausteine für unsere Muskeln. Muskeln sind total wichtig, damit wir alt und gesund alt werden. Ja, und die können wir halt nur bauen, wenn wir Proteine zu uns nehmen. Wir sollten ungefähr 1,5 Gramm Protein pro 1 Kilogramm Körpergewicht. Also einfach nur als Beispiel, eine Frau, die vielleicht ungefähr 65, 66 Kilo wiegt, die bräuchte ungefähr 100 Gramm Proteine pro Tag. Mhm. Und ein zweiter im Bereich Recovery ist der Same-Time-Sleep-Hack. Mhm. Ja, also Schlaf ist so eine Allzweckwaffe, was Longevity betrifft, weil guter Schlaf zählt auch ein auf gute emotionale Gesundheit, gute Ernährung, gute Beweglichkeit. Also alles, wenn man gut schläft, dann zählt das auf alle anderen Bereiche, die man so beeinflussen kann, ein. Und der größte Hebel, und der ist leider aber eben auch der schwierigste wahrscheinlich umzusetzen, für guten Schlaf ist, wenn man jeden Tag oder jede Nacht zur gleichen Zeit ins Bett geht.
Wow, das ist...
Ja. Und zur gleichen Zeit aufsteht.
Ja.
Und das ist wirklich total schwer, sich vorzustellen. Aber es ist ja, es ist Montag so, es ist Samstag so, es ist Mittwoch so, dass man einfach wirklich jeden Tag versucht, das zu machen. Natürlich geht das nicht immer. Natürlich hat man dann eine Verabredung oder irgendein wichtiges Thema oder eine Reise, wo man später ins Bett kommt oder früher eben oder noch später aufstehen muss. Aber dass man versucht, das eigentlich zur Regel zu machen, dass man zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit aufsteht, das ermöglicht dem Körper einfach, sich total in so einem Rhythmus zu bewegen, in diesem zirkadianen Rhythmus, dieser Tag-Nacht-Rhythmus, den wir haben, dass man eben dem in so einem Flow ist jeden Tag und der Körper ganz genau weiß, ah, jetzt ist gerade der Moment, wo ich aufstehe, ich schütte Cortisol aus, ich werde wach und kriege Energie und starte in den Tag und dass der abends zur richtigen Zeit anfängt, eben Melatonin zu produzieren, was uns schläfrig macht und uns bereit macht fürs Bett und wir so einfach sehr viel mehr im Einklang sind mit unserem Körper, wenn wir das so machen.
Ja, ich glaube, gerade das Thema Krafttraining ist ja manchmal bei Frauen so ein bisschen verpönt und dann so ein bisschen der ganze Cardio-Trend, Cardio, 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 Fat-Burning, das wird dann immer unterschätzt. Ich habe tatsächlich auch mit mehr Krafttraining wieder angefangen.
Ah, cool. Das sind so Kleinigkeiten, wie du gerade sprichst. Das sind so implizite Sachen, die wir gelernt haben in der Jugend, von der wir denken, so funktioniert das.
Voll.
Ja, Hauptsache, ich gebe immer Vollgas. Ich gehe 7 Tage die Woche irgendwie aufs Laufband, dann klappt das schon mit dem Abnehmen. Das stimmt nicht. Das ist total ungesund. Die Cortisol-Levels, also das Stresshormon, wäre dadurch viel zu hoch. Das würde im schlimmsten Fall sogar blockieren, dass überhaupt Fett abgebaut wird, weil der Körper denkt, er ist in einer Not-Stress-Situation und er darf jetzt auf keinen Fall irgendwie Fett hergeben. Ja? Und eben genau wie du sagst, das Thema Krafttraining ist bei total vielen Frauen kein Thema, auch weil wir so selten Frauen sehen, die Krafttraining machen. In den Fitnessstudios, bei den Freihanteln, da hängen irgendwie hauptsächlich Männer rum. Man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen unwohl, dahin zu gehen und weiß nicht so ganz genau, wie es geht. Aber es ist so, so wichtig. Und zwar vor allen Dingen, weil Frauen im Alter ja deutlich brüchigere Knochen im Schnitt kriegen als Männer. Mhm. Ja, dadurch, dass wir durch die Menopause gehen und dann durch den Abfall von Östrogen eben unsere Knochen generell brüchiger werden. Und dieses führt dazu, dass wir anfälliger sind, bei Stürzen deutliche Verletzungen zu kriegen. Und es gibt irrsinnige Statistiken, dass zum Beispiel nach einem Hüftbruch, ich glaube, es sind 30% der Menschen innerhalb von einem Jahr versterben.
Wahnsinn.
Und zwar nicht am Hüftbruch, sondern an der Tatsache, dass man dann einfach längere Zeit nicht mobil ist. Dann die Muskeln, wenn man sie nicht vorher groß aufgebaut hat, abbauen, man dann nicht mehr selber selbstständig gehen kann, dann fängt man sich irgendwo einen Keim ein und zack.
So ein Teufelskreis.
Es ist ein Teufelskreis und genau deswegen ist jetzt schon, am besten schon, wenn man 20 ist, am besten schon in der Kindheit, aber wenn es auch später ist, ist es nie zu spät anzufangen, strukturiert Muskeln aufzubauen durch Krafttraining oder eben Fett abzubauen durch Ernährungsumstellung.
Und was sind so Prinzipien, an die du dich hältst, also Sachen, die du immer machst und gibt es vielleicht auch Sachen, von denen du weniger etwas hältst? Ja, also es ist jetzt natürlich sehr viel in den Medien zum Thema Langlebigkeit. Mhm. Vorgestern habe ich, glaube ich, gelesen, dass Frauen gar nicht so viel Sport machen müssen, um eigentlich die gleichen Effekte zu erzielen. Mhm. Fand ich natürlich motivierend persönlich. was sind so deine Do's and Don'ts?
Also ich glaube, bei mir ist es wirklich, es ist ein kompletter Lifestyle. Ja, und deswegen heißt ja unser Podcast, den wir dazu machen, auch der Lifestyle of Longevity, weil es geht nicht darum, irgendwie 2 Monate lang eine Crash-Diät zu machen oder sich irgendwie 3 Monate lang irgendwie die krasseste Sport-Challenge zu geben, die man je gemacht hat, sondern es geht darum, Umstellung im eigenen Leben zu schaffen, die man, bis man 110, 120 ist, gerne weitermachen möchte. Mhm. Weil man kriegt ja auch nicht nur hoffentlich Langlebigkeit, das wissen wir aber alle erst am Ende, ob das so geworden ist, sondern man kriegt ja auch jetzt unter Tag so viel mehr Energie, ja, weil man einfach so viel besser auf sich aufpasst und so viel mehr Kraft und Freude hat an den Sachen, die man macht. Und daher, wenn du mich fragst, was mache ich? Ja, alles mache ich daran orientiert. Ich habe meinen Schlaf optimiert, ich habe meine Ernährung optimiert, ich habe meine Sportpläne optimiert, ich habe meine Recovery optimiert. Es ist durch die Bank, du könntest dir was aussuchen, wir könnten wahrscheinlich 3 Stunden drüber reden. Ja? Was falsch gemacht wird oder häufig falsch verstanden wird, ist, lässt sich ziemlich gut, finde ich, an meinen Nachrichten nachverfolgen, die ich in meinem Social-Media-Kanal kriege. Und zwar ist meine Nummer 1 gestellte Frage an mich, welche Supplemente nimmst du? Welche Nahrungsergänzungsmittel? Und wissend, dass die große Mehrheit der Menschen gar nicht schaffen, einen basisgesunden Lifestyle zu führen, ja, ist das wirklich, da fängt man an der falschen Stelle an.
Ja.
Also erstmal ist Supplementierung ist wirklich die letzten x Prozent noch rausholen aus einer Sache. Und es ist eben bei jedem Menschen auch total individuell. Ja, es gibt ein paar Sachen, da können wir von ausgehen, das braucht wahrscheinlich jeder. Also das brauchen ganz viele Menschen und das tut allen gut. Aber gerade wenn man um so ganz spezifische Supplementierung geht, hilft es nicht, da anzufangen.
Ja.
Ja, sondern das
ist. Es gibt keinen Shortcut.
Es gibt keinen Shortcut. Und es ist halt ein bisschen einfach individueller, als es von vielen dargestellt wird.
Ja, absolut. Und inwieweit können auch psychologische Faktoren wie Stressbewältigung oder soziale Bindungen auch die Lebensdauer positiv beeinflussen?
Ja, natürlich sehr, sehr stark. Also das ganze Thema emotionale Gesundheit ist für mich eine gleichwertige Säule zu Ernährung oder Bewegung. Und man sieht es ja sehr gut, es haben sicherlich viele diese, oder wenn nicht, kann ich es empfehlen, die Netflix-Serie zu den Blue Zones gesehen. Und ein Aspekt, diese Blue Zones, diese Zonen auf der Welt, wo überdurchschnittlich viele Menschen über 100 werden, was die vereint, ist ja, dass da einfach ein sehr krasses Gemeinschaftsgefühl ist. Ja, da sind Menschen in jedem Alter in die Gemeinschaft eingebettet, haben Aufgaben, sind integriert. Und das ist natürlich in Gesellschaften wie der unseren recht schwer zu duplizieren. Ja, wir leben ja einfach häufig in Großstädten, wo alles recht anonym ist. Und verbringen sehr viel Zeit mit unserer Arbeit, zum Teil jetzt auch remote, wo man gar nicht unbedingt im persönlichen Kontakt kommt mit den KollegInnen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass jeder guckt, dass man dann totalen Fokus drauf hat, dass man vielleicht doch ab und zu ins Büro geht, wenn man kann, wenn es ein Büro gibt, dass man da auch hingeht, dass man soziale Kontakte sucht, dass man schaut, dass man sich regelmäßig, wenn es geht, mit der Familie trifft, mit Freunden trifft und das auch zu einer Priorität macht, weil keiner von uns wird 100, wenn er oder sie alleine ist.
Mhm. Absolut. Ich denke an die Pandemiejahre zurück und muss schon sagen, dass ich es auch begrüße, jetzt wieder ins Büro zu gehen und da mein Team, meine Kolleginnen zu treffen. Und Thema Stressbewältigung, was ist so deine Einstellung zu Meditation und ja, diesen ganzen Themen?
Ja, also das ist total super, aber auch da ist es sehr individuell. Mhm. Es gibt Menschen, die haben ein hohes Stressniveau und können damit sehr gut umgehen, und andere, die können, haben ein hohes Stressniveau und können damit gar nicht umgehen. Mhm. Ja. Und genau dieses Thema Stressoren, häufig ist es tatsächlich so, dass wenn man die Gesamtgesellschaft anguckt, wir ehrlicherweise in westlichen Ländern oder des globalen Nordens zu komfortabel leben und wir zu wenig Stress uns antun, also gerade körperlichen Stress. Ja, weil wir einfach mal sehr bequem sitzen und wir bewegen uns von A nach B sitzend, und zu Hause sitzen wir dann auf der Couch und es ist immer die richtige Temperatur und uns ist nie kalt, und der Körper erlebt halt nie mehr diese Stressoren im Sinne von okay, ich muss mich mal kurz anpassen, ich muss lernen, anpassungsfähig zu sein an plötzliche Kälte, plötzliche Wärme, schnell vor einem Tiger weglaufen oder was auch immer. Mhm. Wir verlernen so, wir werden sehr gemütlich. Da gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt The Comfort Crisis. Wenn sich da jemand mal näher einlesen möchte, kann ich das total empfehlen. Also wir brauchen so kleine Stressoren, aber das Problem ist ja dieser dauerhafte Stress, den sehr viele Menschen ausgesetzt sind, gerade psychischer Stress, ja, nicht körperlicher, sondern psychischer Stress. Und da eben für sich zu erkennen, bin ich da in einer stressigen Spirale gefangen, gedanklich, und wie kann ich da rauskommen, das ist super wichtig. Und da muss man, glaube ich, viel einfach so Inner Work machen, mit sich selber reden. Und da sind natürlich Meditationen zum Beispiel eine super Zugang, und mittlerweile ja auch so leicht zugänglich einfach durch Apps wie, weiß nicht, Calm oder Headspace, ne, wo jeder und jede da einfach zu Hause in den eigenen vier Wänden so einen ersten Schritt hin machen kann.
Mhm. Du hattest es vorhin so ein bisschen angesprochen, dass du einfach an so einen Punkt gelangt bist, wo du gedacht hast, okay, ich muss jetzt mein Leben umkrempeln. Gab es da jetzt einen konkreten Auslöser dafür?
Es war, glaube ich, eine Mischung an Sachen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, es war ja während der Corona-Phase, und zwar während des ersten Corona-Lockdowns, wo wir alle, wirklich alle zu Hause saßen und keiner wusste, wie es weitergeht, weil Impfung war noch nicht in Aussicht und es war so ein großes Fragezeichen. Und dann kamen diese ersten Studien raus oder diese ersten Erkenntnisse raus, dass die Menschen, die in Risikogruppen sind, also was das für Menschen sind, und da wurde ja gesagt, besonders alte Menschen waren besonders anfällig, aber eben auch übergewichtige Menschen. Mhm. Und ich war zu der Zeit übergewichtig. Ich hatte mit mir selber überhaupt kein Problem. Mhm. Also rein, ich mochte mich so, wie ich war. Ich war mit mir selber total happy, wenn man jetzt einfach die Ästhetik anguckt oder den äußeren Körper. Ich war jetzt niemand, der gesagt hat, oh Gott, und ich will gerne abnehmen oder so. Nö, ich war sehr happy. Aber ich wusste, dass ich auf dem Papier übergewichtig bin. Und da habe ich wirklich gedacht, nee. Also stell dir mal vor, du kriegst das jetzt aus irgendwelchen Gründen durch Zufall und dann stirbst du. Mhm. Und ich habe ja drei kleine Kinder und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Also das darf einfach nicht passieren. Mhm. Ich muss was machen, dass das nicht passiert. Ich habe gemerkt, oh, wenn ich mit denen auf dem Boden spiele, dann fällt es mir schwer aufzustehen und so. Und habe dann irgendwie gedacht, das kann doch nicht sein. Und habe dann eben angefangen, erstmal nur Sport zu machen. So jeden Tag 10 Minuten mich selber committed, Sport zu machen. Und das war am 6. November 2020, habe ich damit angefangen. Und seitdem habe ich jeden Tag Sport gemacht.
Wahnsinn.
Genau, habe einfach gemerkt, dass mir das total gut tut, und habe immer weitergemacht. Und nach einem Jahr habe ich mich dann zum Kardiologen getraut, zu gucken, ob alles okay ist. Und der hat gesagt, alles gut. Ich hatte aber nichts abgenommen. Aber es war ja auch nicht mein Ziel. Ich wollte ja gesund sein und hatte das Gefühl, ich werde auf jeden Fall gesünder durch das Sport machen. Und dann hat er aber eine Untersuchung bei mir gemacht und hat gesagt, ja, Sie haben aber eine beginnende Fettleber.
Wow.
Oh, und dann dachte ich so, okay, das ist nicht gut. Was mache ich denn da? Weil ich mehr Sport schaffe ich nicht. Also was soll ich denn machen? Und dann sagt er, nee, Sie müssen Ihre Ernährung umstellen. Und dann sagte ich, okay, das ist jetzt auch aufregend. Naja, und dann habe ich mich halt da auf die Reise begeben und habe dann ja innerhalb von einem Jahr wirklich sehr viel abgenommen. Ja, also zwar konstant, also langsam, Schritt für Schritt und so, dass es gesund ist und dass ich es jetzt auch halten kann, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, auf zu viel verzichten zu müssen oder mir ganz viel nicht erlauben zu dürfen. Ich esse immer noch Eclairs und Kuchen und so, wenn ich mal in Paris sein darf oder ne, irgendjemand Geburtstag hat. Also es ist kein Leben im totalen Verzicht. Es wäre furchtbar, dass ich liebe Essen. Das wäre das Schlimmste für mich, wenn ich darauf verzichten müsste. Aber eben einfach gelernt, ein Maß zu finden, was für meinen Körper auch gesund ist. So. Und so bin ich dann in der Zeit halt in dieses Longevity-Rabbit-Hole reingefallen.
Ja, sehr gesundes Rabbit-Hole.
Ja.
Und wie geht es deiner Leber heute?
Die ist, also mein Arzt sagt, die ist wie die von einem 5-jährigen Kind.
Wow.
Ich glaube, das ist gut.
Krass, was das so in 2 Jahren quasi alles bewirkt hat. Also.
Ja, und ich glaube, die Leber ist ein super Beispiel, weil das ist ja so ein dankbares Organ in dem Sinne, dass die sich gerade, wenn man so Leberverfettung hat oder Anfang Leberverfettung, das kann sich wirklich komplett zurückbilden. Mhm. Das ist etwas, wo man sagt, oh, da habe ich jetzt was, das ist echt nicht gut. Aber wenn man schafft, da Umstellung vorzunehmen, kann man das komplett reversibel machen, wie bei so einem Seestern, der dann seinen Arm nochmal kriegt. Also ich finde das schon irre, wozu der Körper dann in der Lage ist, was er einem auch verzeiht.
Ja, und Thema Männer und Frauen vielleicht nochmal. Du hast ja das Thema Hormonumstellung angesprochen, dass Frauen im Alter mehr porösere Knochen bekommen.
Ja.
Gibt es da noch, sag ich mal, Veränderungen im Laufe des Lebens zwischen Männern und Frauen, wo Frauen vielleicht mehr darauf achten sollten?
Naja, generell muss man ja sagen, Frauen werden ja älter als Männer. Also grundsätzlich haben wir so ein paar Jahre Vorsprung, was Longevity betrifft. Aber tatsächlich glaubt man mittlerweile, dass es hauptsächlich eben an Lifestyle liegt. Dass Frauen einfach generell im Schnitt gesünder leben als Männer und eben auch früher zum Arzt gehen, wenn mal was ist. Ja?
Also, Vorsorge.
Genau, ja. Also wenn die Männer sich da so anpassen würden, dann würden wir wahrscheinlich ungefähr gleich alt werden. Vielleicht ein bisschen älter die Frauen, aber nicht ganz. Dann auf der anderen Seite haben wir natürlich, wie du sagst, dieses Thema Hormone. Das ist bei Männern ja einfach überhaupt den Monat hinweg erstmal konstant und dann übers Leben hinweg. Natürlich haben die einen Hormonabfall zum gewissen Grad, gerade Testosteron nimmt ja ab. Aber es ist nicht so in massiven Sprüngen und Schüben, wie wir ja jeden Monat erleben und dann später in der Menopause natürlich komplettes Chaos und dann am Ende, wo wir einfach auf einem deutlich niedrigen Hormonniveau unterwegs sind. Das heißt, und zwischendurch vielleicht auch noch Schwangerschaften haben oder Stillzeiten haben. Ja, also unser Körper muss ja viel flexibler sich anpassen auf ständig sich verändernde Hormonbedingungen. Und ich glaube, das ist das, was bei Frauen das Thema ist, dass man lernen muss zu verstehen, in welcher Phase bin ich da gerade, was für Bedürfnisse hat mein Körper. Daher nicht nur, was gewisse Supplemente vielleicht betrifft, sondern eben auch, was gewisse Bewegungsarten betrifft, die einem in der Zeit besonders gut tun. Dass man, wie gesagt, mit dem Krafttraining auch im Alter weitermacht, damit die Knochen gestärkt sind, damit die Sehnen die Knochen halten und wir eben nicht stürzen. Und dass wir eben übers Leben hinweg öfter nochmal hinterfragen müssen, so ist das jetzt für die Phase das Richtige, was ich gerade mache.
Aktuell gilt es ja schon als besonders, über 100 Jahre alt zu werden. Ja? Und du meintest ja auch, es gibt hier und da schon die ersten Tendenzen von Menschen, die bis hin zu 120, über 120 werden. Wie siehst du das, ob sich die Zahl der Menschen dahingehend erhöhen wird? Also werden Gesellschaften immer älter und ist 120, 150, ist das wirklich so erstrebenswert?
Ja, also ich glaube, wenn die letzten 30 Jahre so wären, wie die letzten 10 Jahre jetzt sind, dann will das, glaube ich, keiner von uns, ehrlich gesagt. Also es geht ja genau darum, eben die Health Span auch zu erhöhen. Es gibt Untersuchungen, ich glaube, David Sinclair hat die zum Teil gemacht in Harvard, dass das untersucht wurde, was das zum Beispiel für wirtschaftliche Implikationen hätte, wenn wir älter werden. Und es wäre ein Riesenvorteil für unsere Wirtschaft. Weil wenn Menschen alle so leben würden, ja, dann hättest du halt deutlich geringere Gesundheitskosten, weil die Menschen einfach deutlich später krank werden und dann eine sehr kurze Krankheitsdauer haben, bis sie versterben und nicht eben diese dekadenlangen chronischen Krankheiten haben. Und dadurch, dass die Leute einfach viel fitter sind, können sie einfach viel länger nicht nur arbeiten, sondern auch konsumieren. Ja, sie sind auch in der Lage dazu, weiter zu partizipieren. Sie können mit auf Kinder aufpassen. Sie können beteiligen sich an der Gesellschaft, politische Meinungsbildung machen, sich in ihren Gesellschaften einbringen, in ihren Gemeinden. Ja, also es wäre, wenn wir es schaffen, dass die Menschen gesund deutlich älter werden, wäre das ein totaler Vorteil für uns. Also gesellschaftlich, wirtschaftlich, auf ganz vielen Dimensionen. Und ich glaube, das geht schon dahin. Und zwar einfach, weil durch die KI alleine wir mittlerweile in Sphären reintreten, um Daten zu verstehen, die wir haben, Medikamente, die wir verstehen. Es gibt gewisse Annahmen, dass man es quasi nur noch bis zum Jahr 2030 schaffen muss, in Anführungsstrichen. Mhm. Weil ab 2030 erwartet wird, dass so krasse Umbrüche stattfinden werden in der Forschung, ob es jetzt eine Krebsheilung ist oder gewisse Medikamente, die wir im Moment erforschen, ob die nicht zusätzlich deutlich das Leben verlängern können, wenn wir die nehmen, dass es da ja 2030 so einen Kipppunkt geben wird, wo wir mit jedem Jahr, dass wir älter werden, mehr als ein Jahr jünger werden. Biologisch.
Wahnsinn.
Also, dass wir chronisch ein Jahr älter werden, aber biologisch, wenn wir das alles machen, weiß nicht, 1,1 Jahre jünger werden und dass wir quasi einfach unser Altern dann umdrehen.
So ein Benjamin-Button-Effekt.
Genau.
Und was würdest du sagen, wie ist in Deutschland der gesellschaftliche Blick auf das Thema Longevity? Also jetzt gerade im Vergleich zu USA oder auch Schweiz oder UK?
Ja. Ich beobachte, dass die deutsche Gesellschaft so schon so eine gewisse Skepsis immer hat vor so ganz neuen, wilden Sachen. Mhm. Und gerade wenn es, wie gesagt, also die deutsche Gesellschaft ist ja unfassbar konservativ, was Supplementierung betrifft. Aber ja, wir sind da einfach von als Nation, glaube ich, ein bisschen konservativer und risikounfreudiger, so neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Aber wir holen auf und ja, ich beobachte ein großes Interesse der Menschen daran und generell Gesundheit ist ja seit der Covid-Krise ja sowieso deutlich präsenter bei den vielen Menschen im Kopf, immer noch ein Trend, ja.
Gesundheit und Prävention ist auch das Thema, ne? Also dass jetzt mehr investiert wird in Prävention statt Heilung, weil dann oftmals, wie du ja meintest, ist es dann schon zu spät und vielleicht hat man dann eine chronische Erkrankung sogar.
Nee, absolut. Aber da sind, glaube ich, alle Länder, über die Schweiz weiß ich jetzt nicht so viel, aber in den USA ist auf jeden Fall, sondern in Deutschland so, dass unser Medizinsystem darauf ja null ausgelegt ist. Ja, unser Medizinsystem ist ja komplett darauf ausgelegt, Probleme, die wir haben, zu lösen. Und das kann super gut und Gott sei Dank, wir haben unfassbar gute Ärzte und Ärztinnen hier, die top ausgebildet sind, wenn wir mal eine Krankheit haben, sie dann möglichst schnell und gut zu heilen. Aber was fehlt systematisch, ist eben dieses Thema, wie kriegen wir diese Krankheiten gar nicht erst?
Es gibt ja Multimillionäre, Milliardäre weltweit, die da sehr viel Zeit und Geld investieren, ja, und im Jahr Millionen ausgeben für Vorsorgeuntersuchungen, alle möglichen Marker untersuchen lassen. Ja. Was ist deine Meinung dazu?
Also ich mache es ja auch, also mit meinen Mitteln, die nicht in die Milliarden reingehen, da mache ich das auch. Und wie gesagt, ich glaube, Longevity ist so ein bisschen, es gibt das gesunde Leben, dann gibt es das gesunde Leben angepasst an die Longevity und dann gibt es nochmal diese potenziellen medikamentösen Fortschritte. Und ich versuche da schon verschiedene Sachen aus. Das ist natürlich alles noch nicht fertig erprobt, das ist auch Biohacking, so nennt man das, weil man zum gewissen Grad auch Sachen nimmt, nur auf Basis von empirischen Beobachtungen bisher. Und der Peter Attia, das ist ein Arzt aus Amerika, der viel im Longevity-Bereich arbeitet und auch ein sehr bekanntes Buch dazu geschrieben hat, Outlive, der sagt immer, es ist eine Matrix, wo du musst dir vorstellen, du hast vor dir liegen entweder ein Centstück oder ein Goldbarren. Und das, was auf dich zurast und auf dieses Ding auf dem Boden, ist entweder ein D-Zug oder ein Dreirad. So. Und klar, das ist eben diese Risikoabwägung, ne? Also liegt da gerade ein Pfennig und es kommt ein Dreirad auf mich zu, ja, dann versuche ich es mal, mal gucken, wenn es gut läuft, läuft es gut, aber es ist kein großes Risiko. Oder liegt da halt ein Goldbarren, aber es kommt ein D-Zug angerast. Ja, bin ich bereit, ein so großes Risiko einzugehen, von einer Sache, die mir potenziell später wehtun wird, weil es noch nicht final erforscht ist. Aber wenn es funktioniert, dann schenkt es mir vielleicht, was weiß ich, 5 Jahre Leben.
So. Das goldene Leben.
Das goldene Leben. Und da muss jeder und jede, glaube ich, einfach für sich selber herausfinden, wie ist meine persönliche Risikopräferenz.
Oder vielleicht auch so ein bisschen Grenzüberschreitung, ne? Oder also mentale Grenzüberschreitung. Ja? Das Thema Eisbaden, jetzt in so eine Eiswanne zu steigen oder in so einen eiskalten See, mich da jeden Morgen zu motivieren, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, gut, also ich kann nicht so dahingehend beunruhigen, dass es jetzt nicht final abgeschlossen ist, wie viel Nutzen das hat. Ja. Also die Sauna, da ist es schon mehr so, da gibt es mehr Indikationen, dass sich das lohnen würde, dich regelmäßig
in die Wärme.
Genau.
Und kurze Kälte.
Ja.
Dann abschließend vielleicht noch die Frage, was glaubst du, Ist das Ganze nur ein kurzer Hype oder ist es wirklich hier, um zu bleiben? Das ganze Thema Longevity, aber auch die Aufmerksamkeit, die jetzt damit einherkam.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass es gekommen ist, um zu bleiben. Und zwar, weil ich merke einfach, wie viel mehr Energie du im Jetzt hast. Ja, das ist nicht nur etwas, wo du weißt oder denkst, hoffentlich schenkt mir das x Jahre mehr. Aber letztendlich, wir wissen ja alle nicht, ob uns am Ende ein Bus überfährt oder nicht. Das ist, ne, das Leben ist halt das Leben. Und wie gesagt, 50% von dem, was unsere Langlebigkeit ausmacht, können wir halt nicht beeinflussen. So. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, werden viele Leute, die damit anfangen, dranbleiben, weil man sich einfach im Hier und Jetzt so viel besser fühlt. Und so viel mehr Energie hat und Kraft hat und Freude am Alltag. Und dann werden wir dann hoffentlich beobachten, dass sich das auch übersetzt in deutlich längere und gesündere Leben.
Ja, also wenn ich dich hier vor mir sehe, strotzt du auf jeden Fall vor Energie. Und das gibt mir auf jeden Fall Motivation, da auch die Dinge weiter auszuprobieren in Richtung Longevity.
Ja, cool.
Vielen, vielen Dank, Kathi, für deine Zeit und das tolle Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Ein Fact to Snack. Wenn du dich über das Thema Longevity informierst, stolperst du früher oder später über den Begriff der Blue Zones. Damit gemeint sind Regionen auf der Erde, in denen Menschen überdurchschnittlich lange und gesund leben. Viele werden hier 100 Jahre und noch viel älter. Herausgefunden hat das der Journalist und Autor Dan Buettner. Er ist mit einigen WissenschaftlerInnen jahrelang um die Welt gereist, um genau solche Gegenden zu finden. Aktuell bekannt sind 5 Blue Zones, nämlich Okinawa in Japan, Sardinien, die Nicoya-Halbinsel in Costa Rica, das griechische Ikaria und Loma Linda in Kalifornien. All diese Regionen haben gewisse kulturelle Gemeinsamkeiten, wodurch sich das lange und gesunde Leben erklären lassen könnte. Dazu gehören unter anderem eine überwiegend pflanzliche Ernährung, eine mäßige Kalorienzufuhr, ein geringer Tabak- und Alkoholkonsum, sozialer Zusammenhalt und regelmäßige Bewegung. Netflix hat letztes Jahr die Miniserie Wie wird man 100 Jahre alt dazu rausgebracht. Die verlinke ich euch mal in den Shownotes, genauso wie den Artikel von Dan Buettner. Das war es, ihr Lieben, mit der 5. Folge von PMS, Podcasting My Sanity. Wenn sie euch gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr mir 5 Sterne dalasst und diesen Podcast abonniert. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schickt sie mir gerne an podcast@her.one. Und wenn ihr den Podcast bei Spotify hört, nehmt doch mal hier unter der Folge an unserer Umfrage teil. Mich würde das total interessieren, ob ihr schon mal in einer der Blue Zones gewesen seid. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.